Gab so einige Momente in unserem Lobpreis, die haben mich ermutigt, das, was ich auf dem Herzen habe, heute euch weiterzugeben oder zumindest damit anzufangen. Meine Frau hat mich schon ermahnt, hat gesagt, mach's bitte nicht so lang. Aber wir können es ja auch aufteilen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich war sehr ermutigt und sehr erfreut, dass wir wirklich spüren können, wie wir durch unseren Lobpreis, durch die Zeiten, die wir Gott begegnen, wirklich in seine Gegenwart kommen. Und das ist wirklich genial. Das ist, ja, von mir aus hätte es auch noch eine Stunde so weitergehen können. Aber es gab auch ein paar Sachen, die mich ermutigt haben, zu sagen, ja, vielleicht ist es jetzt auch dran und gut, dass wir in ein Stück nochmal uns Zeit nehmen und ein Stück prägen lassen vom Wort Gottes, ein Stück verändern lassen. Wir hatten da die Bibelstelle gehört, die jemand vorgelesen hat, dass wenn wir seine Stimme hören, dass wir unser Herz nicht verhärten sollen, dass wir also auf ihn hören sollen und uns auch wirklich verändern lassen sollen, was er uns zu sagen hat. Und der Matthias hat das jetzt zum Schluss gebetet, ausgehend von der genialen Perspektive, die Gott uns als für unsere Zukunft verheißen hat, dass wir mit ihm zusammen leben werden, dass die Dinge in Ordnung sein werden, dass wir in seiner Gegenwart ohne irgendwelche störenden Einflüsse von Sünde und Verfall in seiner Gegenwart leben. Das ist unsere Zukunft, das ist das, was uns Gott verheißen hat, das ist das, worauf ich mich freue und ich mich schon richtig danach sehne, dass diese Zeit anfangen wird. Und ja, damit wir dann in dieser wunderbaren Herrlichkeit bei Gott nicht wie ein Fremdkörper erscheinen, hat er gesagt, ich will euch verändern. Ich will, dass ihr ähnlicher werdet, mir ähnlicher werdet. Und dazu ist ein entscheidender Punkt, es ist sein Wort, was uns verändert. Und wir hatten das heute im Lobpreis auch gehört, da hat jemand von uns die Hebräerstelle vorgelesen und die lese ich gleich noch einmal vor, dass das Wort Gottes wie ein scharfes Schwert ist. Können wir nachlesen, Hebräer 4, Vers 12. Und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, die Gesinnung unseres Herzens, unsere Gedanken, das, was in unserem Innersten abläuft, unsere Sichtweisen über gewisse Dinge, das hat mich beschäftigt. Seit längerem bewegt mich das. Zum einen natürlich für meine eigene Person, weil ich habe da vieles gelernt, wo ich auch meine Sichtweisen ändern musste, wo eben meine Sichtweisen nicht geistlich waren, sondern eher menschlich oder irdisch. Und wir hatten es vor einigen Wochen auch hier bei uns in der Gemeinde in einigen Predigten, wo ich mich erinnert habe, dass der Jan mal gelehrt hat darüber, über diesen Zusammenhang, was tut der Geist der Welt, welche Drücke gehen vom Geist der Welt aus, die uns verführen wollen, unsere Sichtweise dem momentanen Mainstream anzupassen, zu sagen, das ist doch jetzt irgendwie alles überholt, was da in diesem Buch steht, da müssen wir doch jetzt ein bisschen eine modernere Theologie da irgendwie anpassen. Und wo er gesagt hat, das ist sehr, sehr gefährlich. Und Axel hat es ja kurz darauf konkretisiert, zum Beispiel bei dem Thema Ehebund, wie entsteht geistlich von Gott her wirklich richtige Partnerschaft, wie sollen wir uns da verhalten? Und all das hängt für mich mit einem Thema zusammen, auf das ich ein bisschen eingehen möchte, und zwar das Thema geistliche Sichtweise. Mich hat das beschäftigt und ich möchte euch dann einige Gedanken mit hineinnehmen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir in den Dingen unseres Lebens, unseres Alltags zu den Problemen es wichtig ist, dass wir eine geistliche Sichtweise, das heißt, damit das jetzt nicht zu fromm klingt, also eine Sichtweise haben, die auch Gott hätte. Eine Sichtweise zu den Dingen, wie es Gott gefallen würde. Manche von uns kennen noch diese Phase, wo wir alle solche Armbänder getragen hatten, wo da drauf stand WWJD in Englisch, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das sind für mich alles die Dinge, die hängen für mich mit einer geistlichen Sichtweise zusammen. Da gibt es etwas in unserem Leben, da gibt es etwas, wo wir Entscheidungen treffen müssen und wo wir handeln müssen. Und auf welcher Grundlage entscheide ich, wie ich handle? Das ist für mich, das ist dieser Kern, das hängt zusammen mit dieser geistlichen Sichtweise. Und ich habe mir halt überlegt, ein Stück mal in der Bibel zu forschen, macht die Bibel da überhaupt einen Unterschied oder ist das irgendwas, was ich mir selber ausgedacht habe? Wenn ja, wie kommt die in mein Leben? Und wie kann die letztendlich auch in meinem Leben bleiben? Und welche Dinge gibt es, die das wieder verhindern wollen? Ja, wir haben die Tatsache, das hatten wir damals, habe ich erwähnt, dass da eben der Jan, auch der Axel darüber gelehrt haben, dass wir in wesentlichen Lebensbereichen heutzutage von den Normen des Wortes Gottes sehr, sehr weit abgewichen sind. Das heißt, die Sichtweisen der heutigen Zeit, die Sichtweisen der Welt und die Sichtweisen, die wir als Kinder Gottes haben sollen, sind in den letzten Jahren immer weiter auseinandergegangen, es ist immer konträrer geworden und wir merken, dass es eine Sache gibt, um die wir ein Stück kämpfen müssen. Diese Sichtweise vom Wort Gottes aus. Und ja, da ist auf der einen Seite drückt es dieser Zeitgeist, dieser Geist der Welt, und auf der anderen Seite haben wir das Wort Gottes, wo eigentlich Dinge stehen, wie wir in den ganz grundlegenden Dingen unseres Lebens eigentlich entscheiden sollten. Ganz praktisch, was eben unsere Ehe betrifft, unsere Partnerwahl, unser Umgang mit Geld, unser Umgang mit unserer Zeit, wie wir Beziehungen leben. All das, all diese Dinge, was die Prioritäten in unserem Leben sind, hat die Bibel, macht die Bibel klare Aussagen. Ja, die Bibel geht noch einen Schritt weiter, das zu differenzieren. Diesen Geist, der aus der Welt kommt und diesen Geist, der von Gott kommt. Im Jakobus 4, im vierten Kapitel Vers 4, wirft Jakobus diese Frage auf, stellt sie in den Raum, ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Also wir leben sozusagen in dem Spannungsfeld zweier Welten. Dieses Spannungsfeld, dass wir unseren Alltag haben, unser tägliches Leben. Und wie können wir in diesem täglichen Leben so leben, dass wir in diesen Dingen geistliche Entscheidungen treffen, die dem Herrn gefallen und eben uns nicht der Welt anpassen. Denn die Bibel ist da sehr, sehr deutlich. Wir nehmen das manchmal, denke ich, so ein bisschen auf die leichte Schulter. Naja, also man muss ja nicht gleich alles so übertreiben. Aber wenn wir das Wort Gottes lieben und das Wort Gottes wörtlich nehmen und klar sagen, was in diesem Buch steht, was uns überliefert ist, dort steht Gottes Wahrheit und Gottes Willen drin, dann ist es Gottes Willen und Gottes Sichtweise, dass Freundschaft mit der Welt gleichzusetzen ist mit Feindschaft mit Gott, gegenüber Gott. Das heißt, wir sind herausgefordert, uns für das eine oder das andere zu entscheiden. Nun lässt uns Gott da nicht einfach allein, sondern er unterstützt uns. Und die Unterstützung kommt von ihm durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, wir müssen eine gänzlich andere Denkweise von ihm empfangen. Ihr merkt schon, dass ich jetzt so mittendrin bin, so in meinem ersten Punkt an dieser Sache, diese Frage mit dieser geistlichen Sichtweise. Wir müssen uns im Klaren sein, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, Dinge zu sehen. Wir müssen das anerkennen, dass es eine Sichtweise gibt, die eben eine weltliche Sichtweise ist und eine Sichtweise zu den Dingen, die eben eine geistliche Sichtweise ist. Weil an diesen Stellen, wie jetzt wir im Jakobus gelesen haben, die Bibel das klar differenziert. Eine andere Stelle im 1. Korinther, dort wird geschrieben, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch. Nicht in Worten von menschlicher Weisheit, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Denn der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das heißt also, hier in dieser Passage sehen wir ganz deutlich, dass es einen riesigen Unterschied gibt über diesen Geist der Welt und diesen Geist, der von Gott kommt. Weil wir Dinge, wenn wir sie entsprechend dem Willen Gottes beurteilen wollen in unserem Leben, wir brauchen die Denkweise Gottes und müssen das anerkennen, dass es das gibt. Nicht leichtfertig darüber gehen und sagen, ja, am Ende ist es irgendwie egal, wie ich denke, sondern wir müssen anerkennen, dass wir eine geistliche Sichtweise brauchen. Ich mache mal nur die Notiz hier. Das Erste, was wichtig ist, damit wir überhaupt dazu kommen, dass wir eine geistliche Sichtweise haben, wir müssen es anerkennen, dass die Bibel einen Unterschied macht zwischen der Denkweise der Welt und der Denkweise, die von Gott kommt. Und damit wir so denken können und so dann auch handeln können, wie Gott es gefällt und Gott möchte, brauchen wir den Geist, der nicht aus der Welt kommt, sondern den Geist, der von Gott kommt. Die NGÜ, eine etwas modernere Übersetzung, die mir sehr gefällt, übersetzt im 1. Korinther 2, Vers 14 die Sache so, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Ich denke, wer sich daran erinnert, an die Lehre, die der Axel gehalten hat, zu dem Thema Ehe, Ehebund und Partnerschaft, der wird gemerkt haben, dass wir das nur bejahen können, wenn wir den Geist Gottes haben. Wenn wir das nicht haben, wenn wir das ablehnen, geht es so weit, dass wir manche Handlungsweisen, manche Dinge, die für uns als Christen ausfallen, als Unsinn abwerten und sagen, warum sollte ich darauf verzichten? Warum sollte ich mit Sexualität warten, bis ich verheiratet bin? Ist für mich Unsinn. Und dann finde ich nicht mal ganz explizit den Satz, wo das genau drin steht. Wobei ich das sehr bezweifle, dass es sehr deutliche Dinge gibt im Wort Gottes zu diesem Thema. Aber das zeigt uns deutlich, dass dieser Kampf zwischen den verschiedenen Sichtweisen, wie ich etwas sehe, wie Gott die Dinge sieht und wie die Welt das sieht und uns das aufdrängen will, dass das schon zu Zeiten, wo das Wort Gottes niedergeschrieben wurde, war das ein Thema. Dieser Kampf, wenn du das leben willst und denken, einschätzen willst, wie Gott das gefällt, brauchst du den Geist von Gott. Und wenn du den nicht hast, ist dir das eine Dummheit, eine Torheit und du kannst es nicht an manchen Stellen nicht nachvollziehen. Wer hingegen den Geist Gottes hat, geht es weiter an dieser Stelle, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Wir erleben das manchmal, dass wir mit unseren Entscheidungen relativ abseits stehen und manche kritische oder gar argwöhnische, ablehnende Blicke ernten und die Leute sagen, also das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Das ist normal von Menschen, die den Geist Gottes nicht haben. Die werden manche Dinge nicht nachvollziehen können, weil sie eben geprägt sind von dem Geist der Welt. Das heißt also, was wir hier haben und was wir auch anerkennen müssen, was ich darunter verstehe und euch sagen möchte, es ist nicht einfach die normale Welt existiert. Und dann gibt es ja noch, weil wir halt in die Kirche gehen, gibt es dann halt noch so eine geistliche Geschichte. Sondern die Welt, der Geist der Welt, dass unser alltägliches Leben ohne Gott ist genauso geistlich. Das ist genauso geistlich, das ist genauso etwas, was in vielen Stellen im Unterbewusstsein abläuft, in vielen Stellen im übernatürlichen Bereich abläuft. Und wir müssen das anerkennen, auf welche Seite wollen wir uns stellen. Wollen wir uns auf die Seite stellen, die Bibel richtig bezeichnet, den Geist der Welt? Oder stellen wir uns auf die Seite, wo Gott sagt, durch meinen Geist könnt ihr geistliche Dinge geistlich beurteilen? Eine Stelle noch zu diesem Thema, dass die Bibel das klar unterscheidet, diesen Geist der Welt und diesen Geist, der von Gott kommt, aus dem Johannes Kapitel 14, 16 und 17. Jesus sagt da, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, also auch anders übersetzt, einen Tröster oder Fürsprecher geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den will Jesus, den hat Jesus uns gesendet, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Also damit ist das für mich hier so der erste Punkt, wenn wir überhaupt über sowas nachdenken, müssen wir das erst einmal anerkennen, dass die Bibel das unterscheidet und dass wir auch in unserem Leben diese Unterscheidung machen müssen. Und eine der größten Probleme, die ich sehe, warum Menschen, die auf der einen Seite mit dem Herrn leben wollen und auf der anderen Seite immer wieder ins Straucheln kommen und immer wieder mit ihren Entscheidungen irgendwie merken, wie sie aus der Gegenwart Gottes herauskommen und so weiter. Ich denke, eines der großen Probleme ist, dass manche Menschen versuchen, beide Sichtweisen, die Sichtweise aus der Welt und die Sichtweise aus Gott, irgendwie zusammen zu motschen, irgendwie zu denken, irgendwie so ein bisschen halb das und halb das. Das kriege ich schon irgendwie hin, so ein kleines bisschen Welt und so ein bisschen Gemeinde und ein bisschen, ich weiß ja auch, was die hören wollen und ich weiß auch, was die hören wollen. Irgendwie so ein bisschen da letztendlich, wie man das so schön sagt, zwischen zwei Stühlen sitzen. Das ist für mich einer der größten Probleme, warum der Teufel so eine Möglichkeit hat, uns mit seltsamen, komischen Ideen außerhalb von Wort Gottes zu bombardieren und auch noch zu glauben, dass diese Dinge eine Option wären für die Kinder des Herrn. Also ein wichtiger Merksatz, der mir sehr auf dem Herzen ist. Wir können nicht und dürfen nicht die Sichtweise vom Geist der Welt und die Sichtweise vom Geist, der von Gott kommt, zusammenmischen. Es gibt, die Bibel macht eine klare Trennung bis dahin, ich hatte es vorhin gesagt, dieser Jakobus-Vers, der sagt, das eine ist Freundschaft zu mir oder Feindschaft zu mir. Ihr könnt euch entscheiden. Ich möchte da mal kurz ein Beispiel erzählen, wie ich eine sehr positive Erfahrung gemacht habe, dass ich in meinem Leben mal gesagt habe an einer Stelle, ich muss mich für eine Sache positionieren und muss sagen, ich habe diese Sichtweise. Das ist nicht immer so gewesen in meinem Leben. Ich bin eigentlich leider einer von den Vertretern, die immer versucht haben, nach allen Seiten zu vermitteln, alles irgendwie ein bisschen gut zu machen. Und ich habe gemerkt, wie sehr ich in diesen Stellen in meinem Leben immer wieder ins Straucheln kam, indem ich eben genau das nicht beachtet habe, dass ich doch versucht habe, alles ein bisschen zusammenzubringen. Hab da auch viel gelernt in den letzten Jahren und ich erinnerte mich beim Vorbereiten an eine Stelle, wo ich gerade angefangen hatte in der Gemeinde. Also ich hatte meinen Job als Klempnermeister aufgegeben, hatte hier in der Gemeinde angefangen und war zu dieser Zeit, stand irgendwie durch die Schule, durch meine Kinder, die Wahl an im Schulelternrat mit zu arbeiten. Die haben Leute gesucht, die suchen immer Leute in solchen Kreisen, wer Schulkinder hat, der weiß, immer meldet sich keiner, wenn du dich ein kleines bisschen sagst, ne, ich könnte mir das vorstellen, schon bist du fällig. Es ist also nicht sehr schlimm. Und die haben gesagt, und ich hatte mir überlegt, vielleicht ist das eine Stelle, wo wir auch als Christen vielleicht auch ein Stück in der Schulbildung vielleicht auch prägen können, uns damit einbringen können und alles. Und ehe ich darüber nachgedacht hatte, hatte ich mich quasi gemeldet und irgendwie, dass ich also zur Wahl zur Verfügung stehe. Und da sagte die eben die Schulratssprecherin oder wer das auch immer war, da wäre gut, dass die ganzen Kandidaten sich mal vorstellen, was sie so tun, was sie arbeiten und was sie so beabsichtigen, in die Elternarbeit einzubringen. Dachte ich, ach Mann, hätte ich jetzt nur nicht gemeldet. Ja, dachte ich, ich habe erst vor 2 Monaten aufgehört in der Klempnerei, erzähle ich, dass ich Klempner bin und Klempnermeister und alles, da waren aber Leute dabei, irgendwelche Diplom-Ingenieure und Doktoren, dachte ich, meine Herren, die sich da alle gemeldet haben, dachte ich, erzählst du jetzt, ich meine, hier am Planet, bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, die ist unbekannt, vielleicht nicht, dass du dich da irgendwie, und ich wusste ja auch unseren damaligen Ruf als Gemeinde, dachte ich, wie stellst du dich jetzt vor und was hast denn du vor Ansichten, die du da einbringen möchtest. Und dann dachte ich irgendwie, nachdem ich denen so ein bisschen den Leuten zugehört habe, dachte ich, das kannst du eigentlich jetzt nicht machen. Jetzt musst du Farbe bekennen, sonst hättest du dich gar nicht melden brauchen. Und da habe ich erzählt, dass ich vor kurzem in einer freien christlichen Gemeinde angefangen habe, als Gemeindeleiter, dass ich deswegen nicht mehr im säkularen Bereich arbeite, dass ich Christ bin, und dass eigentlich mein Ansinnen, wenn es irgendwie möglich wäre, die Werte vom Wort Gottes irgendwie in unserem Bildungssystem, was irgendwie noch zu retten geht, irgendwie hochzuhalten, Herr. Das wäre mein Ding. Ich dachte, jetzt gehst du voll auf Konfrontation, gehst auf Offensive, dann werden sie dich eh nicht wählen. Weil die denken, so einen Spinner wollen wir nicht haben. Also ich habe 3-mal durchgeatmet und hatte auch ein bisschen zittrige Knie. Also es war jetzt nicht so als Hero, da gebe ich mal Zeugnis. Und also ich dachte, diese Riesenrunde, gefühlt war da kein Christ dabei, ich weiß es nicht, dann wirklich zu sagen, ich bin Christ, arbeite in einer freien Gemeinde, auch nicht bei der Kirche, und die Werte aus dem Wort Gottes, das ist mir das Wichtigste, das wäre mein Ansinnen, wenn ich hier was mittue. War es ganz still im Raum, im Saal, dann haben sich die Nächsten gemeldet und vorgestellt, jedenfalls kommt dann die Wahl, und ich habe erst gedacht, das hat sich erledigt. Und wie ihr wahrscheinlich vermutet oder manche auch wissen, habe ich das dann viele Jahre gemacht, bin ich da gewählt worden. Und die haben gesagt, das ist gut, wenn wir so einen Mann im Elternrat haben, im Schulelternrat haben. Und dann habe ich eigentlich das Interessante erlebt, warum ich das eigentlich erzähle, diese Trennung. Es gibt einen Geist der Welt und es gibt einen Geist für Gott. Und wenn wir uns auf die Seite von Gott stellen, ganz klar, und nicht dieses Langsieren immer machen, lebt es sich am Ende leichter. Ich hatte dann die positive Erfahrung gemacht, dass sie dann immer gesagt haben, Herr Riedl, sagen Sie jetzt mal Ihre Meinung. Also die wussten schon, das ist die Meinung der anderen, und dann wollten sie meine Meinung wissen. Und dann haben die manchmal gesagt, Sie haben es ja leicht, weil Sie wissen ja, was richtig und falsch ist. Sie wissen ja, was Sie wollen. Also die haben mir das gleich mal von vornherein per se unterstellt. Für mich liegen manche Dinge klar. Und das wollten sie halt wissen, wie ich die Dinge sehe, und fast so ein bisschen wie neidisch. Na, sie haben es ja einfach, sie sind ja festgelegt für eine Seite. Und da dachte ich, ja, ich bin festgelegt für eine Seite, und es ist sehr entspannend. Es ist sehr gut, dass die Leute das wissen. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, wir müssen das anerkennen, es gibt 2 verschiedene Sichtweisen und wir sollten uns für eine entscheiden. Ja, wir sollten uns für eine entscheiden. Da hat sich für mich die Frage aufgedrängt, die erste Mal ein bisschen banal klingt. Aber ich würde das eben mal versuchen oder euch darum bitten, die nicht zu vorschnell zu beantworten. Das ist nämlich, wenn wir jetzt einmal festgestellt haben, es gibt verschiedene Sichtweisen. Die eine geprägt vom Geist der Welt und die andere geprägt vom Geist, der von Gott kommt. Dann stellt sich die Frage, will ich eine geistliche Sichtweise? Könnt ihr mir vorstellen, wenn ich hier so ein Interviewspielchen machen würde, dass hier alle ganz lieb antworten würden, ja, natürlich. Und deswegen mache ich das so nicht. Weil ich würde das natürlich erst einmal, klar, ich will eine geistliche Sichtweise haben. Aber dann gibt es Dinge im täglichen Leben, wo ich sage, würde bedeuten, dass vielleicht dieser Job für mich ausfällt. Oder würde bedeuten, dass ich hier eine relativ krasse Entscheidung treffe, indem ich auf was verzichte. Solange das alles, diese Frage, eine Theorie ist, glaube ich, es ist einfach zu sagen, ja, ich will eine geistliche Sichtweise. Wenn es dann praktisch wird, vielleicht die jungen Leute Partner wollen und sagen, ich gehe nicht unter einem Joch mit einem Ungläubigen. Wenn es dann praktisch wird, könnte es sein, dass es dann viel, viel enger wird mit diesem fröhlichen Ja. Natürlich habe ich eine geistliche Sichtweise. Dann fangen wir auf einmal an, Dinge hervorzububbeln, die aus dem Wort Gottes nicht ganz klar sind und sagen, es gibt's ja auch hier, man kann ja auch das anders sehen und so weiter. Also denke ich, ist es schon eine wichtige Geschichte, dass ich eine geistliche Sichtweise begehren muss. Ich muss mich danach ausstrecken. Ich muss es wollen. Die Bibel zeigt uns in einer sehr deutlichen Art und Weise, was passiert, wenn wir das nicht wollen. Wenn wir sagen, die geistliche Sichtweise, man muss es nicht ganz so übertreiben und man muss immer von Fall zu Fall beurteilen und so weiter. Im 5. Mose, Vers 9, braucht ihr jetzt nicht gleich aufschlagen, ich lese es hier vor, 9, Vers 16. Da ist niedergeschrieben, da schaute ich und siehe, ihr hattet euch an dem Herrn, euren Gott, versündigt, indem ihr euch ein gegossenes Kalb gemacht hattet und ihr wart schnell von dem Weg abgewichen, den der Herr euch geboten hat. Also wenn ich mir nicht wirklich sicher bin und nicht wirklich da ganz geradlinig bin, ich möchte das lernen, ich begehre das, eine geistliche Sichtweise zu haben, dann besteht die berechtigte Gefahr, dass wir von unserem Weg abkommen. Dass wir dann wieder in unseren alten Lebensstil zurückfallen und dass wir an einer anderen Stelle im 5. Mose 11, Vers 16 steht noch, hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, so dass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Also es ist, die Bibel stellt uns ein klares Bild vor Augen, dass wenn wir anfangen an der geistlichen Sichtweise, wie wir die Dinge in unserem Alltag entscheiden, wenn wir das nicht sagen, ich will, dass die Priorität hat, alles so zu entscheiden, wie Gott das will und wie es ihm gefällt und wie es in der Bibel steht. Wenn wir das nicht tun, besteht die Gefahr, dass wir von unserem Weg, den wir eingeschlagen haben, wieder abweichen. Das Schnellste, woran sich das eben festmacht mit diesem Abweichen, ist, dass wir eben in unserem alten Lebensstil wieder zurückfallen, dass wir die Dinge mit dem wir mit dem Herrn umgehen, indem wir das Wort Gottes lesen oder indem wir sagen, die Versammlungen in der Gemeinde sind mir wichtig. Mir ist es wichtig, dass das Wort Gottes mich prägt, dass wir schnell wieder anfangen, dort langsam Abstriche zu machen. Und das geht so weit, dass es möglich ist, dass unser Herz sich verführen lässt. Besonders gefährlich ist es oder besonders einfach in so einen alten Lebensstil wieder zurückzufallen und die ganzen geistlichen Dinge, die ganzen Verheißungen, die uns gegeben, Gott gegeben hat, die ganzen Berufungen, alles so ein bisschen wieder, naja, vielleicht wird's doch nicht, vielleicht, ach, es war ein guter Ansatz, es war ein guter Traum, aber es hat sich nicht erfüllt. Das ist gefährlich, wenn wir das tun, weil wir sollen und müssen festhalten an diesen Dingen, wie Gott sie sieht und müssen Gott sagen, Herr, ich will nicht zurückfallen in das alte Leben. Ich begehre das und ich sehe auch den Nutzen, wenn mein Leben geprägt ist von deinen Anweisungen. Sprüche 14, Vers 8 heißt, die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll, aber die Torheit der Narren betrügt sie. Wir müssen das begehren, dass wir die Weisheit von Gott haben, weil wir dann den Weg erkennen werden. Und ein anderer Bibelvers, Sprüche 24, Vers 3 heißt, durch die Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Und mit dem ein Haus gebaut, habe ich in der Fußnote mal nachgeschaut, das heißt auch im übertragenen Sinne ist dort auch gemeint, wird eine Familie und ihr Hauswesen gedeihen. Das heißt, durch die Weisheit, durch die geistliche Sichtweise, ich sage, Herr, zuerst will ich mich prägen lassen, wie denkst du über diese Dinge? Wenn ich das begehre, wenn ich das will, wenn ich die bete um diese Weisheit, wird ein Hausstand, eine Familie gedeihen und fest gegründet. Und, wie ich vor uns vorgelesen habe, wenn wir das nicht begehren, besteht die Gefahr, dass wir schnell von dem Weg wieder abweichen, den der Herr uns geboten hat. Deswegen macht es für mich Sinn, mir von Zeit zu Zeit eben diese Frage zu stellen, wie stark hat mich der Zeitgeist schon eingeholt? Also ich persönlich habe mir diese Frage gestellt, nachdem ich diese Lehre vom Jörn gehört hatte. Weil ich bei manchen Dingen schon so ganz leise wieder so ein Bauchgefühl hatte, huah, das hört sich aber extrem an. Huah, dort überall zu sagen, das geht gar nicht. Und da habe ich gemerkt, woher kommt denn das? Es steht klar im Wort Gottes, dass manche Dinge gehen und manche Dinge nicht gehen. Und bei mir schleicht sich schon ein Gefühl ein, boah, das ist aber extrem, muss man das so sehen? Und ich habe gesagt, Mensch, das beginnt wahrscheinlich bei jedem, dass der Zeitgeist uns wieder einholen will, will Verwirrung stiften. Und es macht Sinn, dass wir unsere Meinung über unser alltägliches Leben, über unsere Entscheidungen immer wieder auf den Prüfstand stellen und sagen, Herr, wie denkst du darüber? Dieser Geist der Welt, der hat eben auch eine gewisse Strategie. Der ist nicht nur einfach da, sondern der hat wirklich die Strategie, uns die Überzeugung und die Werte der Welt aufzuzwingen. Und auch wenn wir das erst einmal nicht so merken oder vielleicht so ein bisschen ablehnen, es ist der Fakt. Dieser Kampf tobt, dass wir durch diesen Zeitgeist die Meinungen der Welt übernehmen sollen. Und damit werden die Kinder Gottes das strebt dieser Zeitgeist an, dass die Kinder Gottes sich immer mehr anpassen an das, was in der Welt geschieht, immer gleichförmiger sein mit der Welt. Und dann kommen wir zu dieser Bibelstelle. Was machst du denn noch mit dem Salz, wenn es nicht mehr salzt? Und bei uns, unter uns, die gleichen Meinungen über Ehe oder Nicht-Ehe oder uneheliche Lebenspartnerschaft herrschen, über den Umgang mit Sexualität und was Gott ein Gräuel oder nicht ein Gräuel ist, der Umgang mit Homosexualität und so weiter. Wenn bei uns der gleiche Umgang ist mit Sünde oder mit anderen Dingen, dann unterscheiden wir uns nicht mehr. Und dann machen wir keinen Unterschied mehr und dann können wir auch nicht mehr als Kinder Gottes irgendwas prägen. Die Bibel sagt an einer Stelle mal, dass wir uns nicht der Welt gleich machen sollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder beten und sagen, Herr, ich will diese Sichtweise haben, die von dir kommt. Das heißt mit anderen Worten ausgedrückt, wir müssen die Probleme der Erde aus der Sicht des Himmels betrachten. Und da gibt es vielleicht manche Dinge, die für uns das höchste Ziel sind, wo ich sage, das will ich unbedingt mal erreichen. Und aus der Sicht des Himmels könnte es sein, dass es ganz klein und unbedeutend wird, wo ich sage, na, warum soll ich meine Zeit und mein Geld jetzt hier investieren? Wir haben in letzter Zeit ein relativ neues Lied gesungen und da gibt es so eine Zeile, die mir sehr gut gefällt. Die heißt, zeig mir, also Herr, zeig mir, was dein Herz bricht. Sehr oft sind wir beschäftigt mit unserem Herzen und sicherlich ist in unserem Herzen auch vieles gebrochen. Und manches braucht Heilung und das ist ein völlig anderes Thema und das ist jetzt nicht so, dass ich das nicht sehen würde. Aber sehr selten oder seltener stellen wir uns die Frage mit meinen Entscheidungen, mit meinem Lebensstil, mit meinem Auftreten, mit meinem Tun und Denken. Macht es wirklich Sinn, sich die Frage zu stellen, Gott gegenüber, zeig mir, was dein Herz bricht? Und wer sich diese Frage stellt, das ist schon einer, der sagt, ja, das ist für mich so ein Ansatz für geistliche Sichtweise. Da habe ich nämlich diese Frage. Nicht zu sagen, Herr, zeig mir, was immer für mich das Beste ist, sondern es gibt auch Dinge, die den Herrn unendlich traurig machen. Und deswegen ist das wichtig, dass wir das begehren und sagen, Herr, zeig mir, was dein Herz bricht. Am Ende gibt es einen, habe ich hier einen Merksatz stehen, den ich, muss ich zugeben, nicht mal weiß, also auch stammt nicht von mir, aber den habe ich mir mal irgendwo aufgeschrieben. Klingt ein bisschen wie Derek Prinz oder Hartwig Henkel, ich weiß es nicht, aber ich finde ihn richtig gut. Weil wir als Volk Gottes sind an dem Punkt angekommen, an dem wir es uns nicht mehr leisten können, nach den allgemein akzeptierten Maßstäben der heutigen Zeit zu leben. Das ist das, worin wir leben, was unser geistlicher Kampf ist, jeden Tag. Wir als Volk Gottes sind an dem Punkt angekommen, an dem wir es uns nicht mehr leisten können, nach den allgemein akzeptierten Maßstäben der heutigen Zeit zu leben. Und damit wir diesen Kampf gewinnen, damit wir diesen Kampf um diese geistliche Sichtweise auch als Sieger hervorgehen, müssen wir uns von Zeit zu Zeit diese Fragen stellen. Was läuft ab in meinem Denken? Was läuft ab in meinem Wollen? Was läuft ab in meinem Fühlen? Das sind alles die Dinge, die in der Seele stattfinden. Und die Bibel sagt im 1. Petrus 1, 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Wo ich hinaus will mit diesem Bibelvers, er sagt hier aus, dass wir, die wir dem Herrn gehören und von Neuem geboren sind, unsere Seele gereinigt haben. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, das klingt auch so übelst fromm und die Seele reinigen, wie machst du das und so weiter. Und das ist genau das, was ich vor uns gerade gesagt habe. In unserer Seele befindet sich unser Denken, unser Wollen und unser Fühlen. Und das müssen wir immer wieder reinigen vor Gott. Wir sagen, Herr, denke ich noch so, wie du denkst? Herrscht in meinem Denken dein Denken? Oder herrscht in meinem Denken eben mein Denken? Ich weiß, was ich will. Oder herrscht sein Denken? Herrscht in meinem Wollen das Wollen, was dem Herrn gefällt? Oder ist da mein kleines, jetzt bin ich aber auch mal dran und an mich denkt ja keiner? Oder herrscht sein Wollen? Und mit dem Fühlen genauso. Ja, an mich denkt keiner, mich beleidigen alle, ich bin außen vor. Oder denkt das Fühlen, ich weiß eins, wenn alle Leute gegen mich sind, einer ist für mich und das ist mein Vater im Himmel. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu einer spannenden Frage. Diese geistliche Sichtweise, wir müssen sie quasi anerkennen, dass es einen Unterschied gibt. Wir müssen uns dazu entscheiden, dass ich das haben will. Und dann ist jetzt die Frage, wie komme ich denn nun jetzt praktisch dazu? Wie kommt denn eine geistliche Sichtweise in mein Leben? Ist das sowas wie die Taufe? Dass ich sagen kann, also man muss sich taufen, man muss irgendwie die Geistestaufe haben und jetzt muss man auch irgendwas kriegen, was geistliche Sichtweise ist. Gibt es das irgendwie zu erwerben? Ist das ein Geschenk? Nein. Ich denke, eine geistliche Sichtweise ist eine Folge, ein Produkt von unserem Wachstum. Ich denke, wenn du möchtest, dass du sagst, ich möchte eine biblische Sichtweise haben für meinen Alltag, dann brauchst du geistliches Wachstum. Das ist jetzt hier der dritte Punkt. Das heißt, zu einer geistlichen Sichtweise, zu einer biblischen Sichtweise komme ich, indem ich Acht gebe, dass ich geistlich wachse. Denn für dein geistliches Wachstum bist du selbst verantwortlich. Das ist nicht etwas, was dir der Gemeindeleiter mitgibt oder was dein Hauskreisleiter für dich durch Hände auflegen irgendwie produziert, ohne dass du was tun musst, sondern eine geistliche Sichtweise ist die Folge meines geistlichen Wachstums, für das ich selbst verantwortlich bin, dass ich darin bleibe, dass ich da stark werde. 2. Petrus 3, die Verse 17 und 18 steht, ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Also, hier haben wir das noch einmal, was ich gesagt habe, wenn wir die geistliche Sichtweise nicht anerkennen, kann es passieren, dass wir unseren festen Stand, den wir im Herrn haben, verlieren. Und ganz ehrlich gesagt, müssen wir das mal manchmal auch sagen. Ich selbst habe das in meinem Leben erlebt und habe das leider auch schon beobachtet, dass wir Leute, die waren ganz gerade. Ich kannte Leute und die, da gab es gar nichts. Sie haben gebrannt für den Herrn. Und Jahre später haben sie ihren festen Stand verloren. Irgendwas war passiert, wo ich denke, dass in manchen Dingen eben keine geistliche Sichtweise mehr geherrscht hat. Und was dagegen zu tun ist, damit wir den festen Stand nicht verlieren, lesen wir im Vers 18, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt auch bis zu dem Tag der Ewigkeit. Amen. Also hier heißt es, wachst dagegen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir Dinge tun, damit unser geistliches Leben zunimmt. Wir sehen das nicht nur bei uns. Ich habe eine interessante Entdeckung gemacht, weil wir ja wissen, dass Jesus in allen Dingen unser Vorbild ist und in allen Dingen uns vorausgegangen ist und uns das vorgemacht hat. Und ich bin da auf eine Stelle gestoßen, dass selbst Jesus wachsen musste. Selbst Jesus ist in seiner Art und Weise, als er Mensch war, hat er den Prozess des Ich muss zunehmen durchlebt. Wir lesen das im Lukas 2, Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, natürlich auch an Alter, ne? An Weisheit und Alter und an Gnade bei Gott und bei den Menschen. Also Jesus nahm zu an Weisheit und Gnade, sowohl bei Gott als auch bei Menschen. Das ist ein ganz klarer Beweis und eine klare Bibelstelle, dass Wachstum etwas Gottgewolltes, etwas Biblisches ist und dass Jesus uns das vorgemacht hat. Du bist nicht einfach jetzt von Neuem bekehrt, wiedergeboren und dann ist alles gut. Wenn du dort aufhörst, dich weiter zu ernähren, dann kannst du deinen festen Stand verlieren. Und wir sollen aber wachsen. Und wenn wir wachsen, kommt als Ergebnis heraus, dass wir mehr und mehr in den Dingen, wo es schwierig ist zu entscheiden, eine geistliche Sichtweise bekommen. Das heißt, das Maß deines geistlichen Wachstums hängt davon ab, wie sehr du auf Gott eingehst. Ja, und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wir müssen wachsen, geistliches Wachstum. Was? Jetzt nehmt ihr mal vor zu wachsen. Oder habt ihr schon mal eure Kinder erlebt, die gesagt haben, oh, ich habe Ferien, heute habe ich nichts zu tun, was mache ich denn heute den ganzen Tag? Ach ja, heute könnte ich mal ein bisschen wachsen. Das heißt, keiner macht sich Gedanken über Wachsen. Letztendlich erfolgt das schon im gewissen Sinne automatisch, aber doch nicht von selbst. Und es gibt eigentlich für mich, ich habe darüber nachgedacht, denke ich, es gibt so drei Kernsachen, die alle automatisch machen. Und das ist der Grund dafür, warum ein Kind wächst. Also es gibt vielleicht, wenn jetzt irgendwelche Leute, die das noch ein bisschen weiter auseinander pflücken wollen, kann man das vielleicht noch breiter fächern. Aber ich denke mal, so drei Kerndinge macht jedes Kind oder jeder von uns automatisch. Nämlich, da gibt es diesen Part Nahrungsaufnahme, da gibt es diesen Part Bewegung und da gibt es diesen Part Ruhe. Das sind so diese drei Dinge, die eigentlich automatisch ablaufen. Kind hat Hunger, Mensch hat Hunger, Kühlschrank auf, Salami oder für jeden Tag was anderes möchte und reinbeißen. Weil der Körper da noch verlangt. Also tue ich das und ernähre mich. Und wenn wir damit aufhören mit der Nahrungsaufnahme, wird ein natürlicher Mensch sterben. Er wird einfach zugrunde gehen, vertrocknen. Wenn ich nicht esse, wenn ich nicht trinke, werde ich kaputt gehen. Bewegung ist das Nächste. Wir machen es eigentlich automatisch, denn das Essen muss auch verbrannt werden und alles, und es muss etwas getan werden. Der Kreislauf muss angekurbelt werden. Also an vielen Stellen bewegen wir uns. Ich meine die einen mehr oder weniger gern, aber letztendlich keine Bewegung heißt bettlägerisch. Und wenn wir, brauche ich jetzt mal ein paar Leute fragen, die wir von uns im Krankenhaus oder Pflegedienst arbeiten, was passiert, wenn sich jemand gar nicht mehr bewegt? Dann liegt er sich auf, dann kommen Wunden dazu, die Muskeln schwinden, die Kraft schwindet. Der Mensch kann, wenn er aus dem Bett wieder aufsteht, vielleicht, wenn es schlimm ist, gar nicht mehr selber stehen, weil er sich nicht mehr bewegt hat oder bewegen konnte. Ja, es gibt natürlich Dinge, die im Körperlichen jetzt nicht bewusst so gemacht wurden, aber Bewegung ist ein wichtiger Teil. Und natürlich der dritte Part, den ich gesagt habe, Ruhe. Ruhe. Ohne Ruhe, ohne Schlaf geht es eben auch nicht. Wir können mal ein bisschen durchziehen und wir können mal bis nachts um eins unsere Wohnung aufräumen und früh um sechs wieder aufstehen oder was weiß ich, weil vielleicht Gäste erwartet werden oder irgendwas. Man blockt manches, aber es geht nicht ohne Ruhe. Das funktioniert nicht. Und wenn wir geistlich wachsen, möchte ich das gleiche Prinzip anwenden und euch sagen, genau das sind die Komponenten, wie ich geistlich wachse und am Ende als Ergebnis eine geistliche Sichtweise habe. Ich muss Nahrung aufnehmen, geistliche Nahrung aufnehmen. Das heißt, meine Liebe zum Wort, meine Beschäftigung mit dem Wort als solches von Bibel lesen. Ich muss Nahrung aufnehmen, indem ich vom Herrn trinke, indem ich Gebetszeiten habe, Lobpreiszeiten habe, indem ich gesunde Lehre höre, die mich ernährt, die mich vorwärts bringt. All diese Dinge sind nötig. 1. Timotheus 4, Vers 6. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Also, Paulus gibt hier Timotheus eben auch die Aufforderung und sagt, es ist wichtig, dass du dich nährst mit den Worten des Glaubens. Und ich habe dann noch einmal den Kontext ein bisschen gelesen, weil hier steht, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, was sollte da den Brüdern vor Augen stellen oder was lief denn da gerade ab, dass Timotheus die Aufforderung bekommen hat oder auch diese sagt, du musst dich nähren und du musst das machen, das ist wie eine Ernährung durch Gott selbst. Ich will das nicht alles lesen, jetzt dauert auch jetzt zu lange, aber es ging in diesem Umfeld um den Abfall vom Glauben. Es ging um Irrlehren und solche Sachen und Timotheus wurde von Paulus herausgefordert, Dinge richtig zu stellen, Dinge in einer geistlichen Sichtweise wieder in der Gemeinde zu etablieren, in den Gruppen zu sorgen und dort eine klare, gesunde Lehre wieder die Leute quasi zu füttern. Und das heißt, ernähre die Leute richtig und du selbst, wenn du das tust, wenn du damit umgehst, ernährst du dich genauso. Es gibt noch andere Stellen, die habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber so aus der Kalten fallen mir solche Stellen ein, dass wir uns nähren sollen von der unverfälschten Milch, dass wir, wenn wir geistlich geboren wurden, brauchen wir Ernährung. Genauso wie ein Baby, ein Kind Ernährung braucht, brauchen wir auch geistliche Ernährung. Und wenn wir dort fahrlässig oder gar faul sind, dann wird am Ende eine geistliche Sichtweise auf der Strecke bleiben und am Ende werden wir unseren festen Stand verlieren. Den nächsten Punkt, den ich euch genannt hatte, war Bewegung. Und da fiel mir natürlich bei der Vorbereitung als allererstes natürlich der Jakobusbrief ein. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht oder beziehungsweise sich kümmert und sich von gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Also es könnten wir noch viele Bibelstellen da auch herzuziehen, aber Jakobus betont das an vielen Stellen, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Das heißt, wir können nicht nur futtern und futtern, und nichts weitergeben. Das gesunde Maß von aufnehmen und auch weitergeben. Und wenn du dich manchmal fragst, wie gebe ich denn auch geistliche Dinge, die ich aufgenommen habe, weiter, manchmal habe ich doch gar nicht die Situationen, wir denken da immer gleich an die großen Evangelisationsaktionen. Ich denke, das allererste, wo du weitergibst, ist in deiner Familie, in deiner Ehe und bei deinen Freunden. Gib Liebe weiter. Du sollst dich ernähren, du sollst Liebe Gottes empfangen und dann gib Liebe weiter. Du hast Vergebung empfangen für deine Fehler, dann gib Vergebung weiter. Du hast Wegweisung erfahren vom Herrn, dann gib Wegweisung weiter an deine Kinder. Sei da nicht träge oder im Freundeskreis oder dann weiter in dem Kreis, wo du vielleicht auf Arbeit bist oder wo du wirklich die Chance hast, vom Herrn zu erzählen. Aber letztendlich, kurz gesagt, beweg dich. Tu was und Gott wird euch die richtigen Dinge vor die Füße legen. Immer mit diesem Fokus, ja, daraus entsteht diese geistliche Sichtweise. Dann merke ich das, was Gott will und tue auch, was Gott will. Ja, also die Bibelstellen dazu wären dann noch, die ich jetzt so im Kopf gesagt habe, Jakobus 2, Vers 14 oder Jakobus 1, Vers 22, wo es um Werke und Taten geht. Und natürlich Jesus selbst, der sich darauf bezieht, Matthäus 7, 21, wo er sagt, dass wir nicht nur hören sollen, sondern auch tun sollen. Könnt ihr zu Hause mal nachlesen, könnt ihr euch damit beschäftigen, mit diesen Dingen. Und der letzte Teil, der mir da in Sinn kam, oder den ich vor uns auch genannt hatte, ist natürlich die Ruhe. Und es gibt eben auch das andere Extrem, dass auch Leute im geistlichen Sinne richtige Workaholiker sind und mit richtig anpacken und richtig durchziehen und ich bin immer dabei und ich zeige allen, was ich kann, wirst du auch nicht geistlich wachsen. Du wirst eines Tages mal ausbrennen und du wirst eines Tages mal sagen, ich habe die Nase voll, immer bin ich derjenige, der es angeblich reisen muss. Also dort gibt es auch eine geistliche Komponente, die wir einhalten müssen. Im Hebräer 4, Vers 1 steht, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe besteht. Das heißt, auch wenn wir nicht in seine Ruhe eingehen, besteht die Möglichkeit, dass wir zurückbleiben können. Das zeigt uns das Wort Gottes. An anderer Stelle noch Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Ihr aber habt nicht gewollt. Ja, ich denke, bei diesem Punkt Ruhe gibt es dieses, also ich habe es für mich so bezeichnet, dieses göttliche 6:1 Prinzip. Manchmal gibst du diese Leute, die da so die Gesetzlichkeit suchen, na, was ist jetzt hier mit dieser göttlichen Ruhe? Ist es der Sabbat? Ist es nicht der Sabbat? Ist es Sonntag? Und was geht und was geht nicht? Und ich denke, dass man über das Thema vortrefflich streiten kann, ob es nur der Sonnabend oder der Sonntag ist oder irgendwas. Und das ist auch überhaupt nicht mein Anliegen. Und ich glaube, das, was als roter Faden durch die Bibel geht, was als Gottes Wille durch das Wort Gottes geht, zu dem Thema Ruhe, so bezeichne ich das, ist für mich dieses 6:1 Prinzip. Dass du das irgendwie einhalten musst. Weil sonst müssten ja jede Krankenschwester, die Sonntagsdienst hat, dann immer mal regelmäßig zur Buße kommen und müsste sagen, ich habe am Sonntag gearbeitet, Herr, vergib mir. Ich denke, was Gott meint, ist dieses 6:1 Prinzip. 6 Teile Arbeit und ein Teil Ruhe. Wie du das schaffst, wie du das einteilst, am Tag, in der Woche oder wie du das tust oder wo du sagst, jetzt musste ich mal durchziehen, weil wir haben ausgebaut und dann muss ich mir mal eben mal 2 oder 3 Tage Urlaub reinklinken oder irgendwas machen. Das sind diese Dinge, die du beherzigen solltest und wenn du das nicht tust, wirst du nicht geistlich wachsen. Also das war also soweit der erste Teil meiner Gedanken zu diesem Thema. Im zweiten Teil, den ich heute nicht mehr machen werde, möchte ich eingehen auf die Ursachen und Probleme, die wir so haben, warum geistliche Sichtweise so schnell immer wieder weg ist. warum das so schnell immer wieder unter die Räder gerät. Und da bin ich auf erstaunliche Dinge gekommen, die in unserem Alltag ganz praktisch so ablaufen, in unserer Denkweise, in unserem Charakter und warum das eben halt so passiert. Ich denke, dass wir für heute zeitlich und auch inhaltlich am Ziel sind und wie gesagt, was mir wichtig ist, was ihr mitnehmen sollt und wo auch die Bibelstellen in der kommenden Woche auch gerne nachlesen sollt und euch damit beschäftigen sollt. Wir müssen zu diesem Thema anerkennen, dass es eine weltliche Sichtweise und eine geistliche Sichtweise gibt. Der Geist der Welt versucht uns zu infiltrieren und dass wir herausgefordert sind, die Sichtweise zu haben, die auch Gott hat. Wir müssen uns entscheiden, dass wir das wollen und wir müssen sagen, da will ich hinwachsen. Und das hat was mit meiner Verantwortung zu tun und mit meinem geistlichen Eifer, dass ich an meinem geistlichen Wachstum arbeite, in der Form, dass ich mich ernähre, dass ich mich bewege und dass ich Ruhe halte. Okay. Amen.